Manik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian?
Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Willi, ich glaube, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts.
Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo da draußen, hier ist Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast und am Mikrofon sind dieser Joel und alle anderen Investmentbroker von Schecter, Cozy und Klein. Nee, vollkommener Blödsinn. Hier ist natürlich der Lars und am anderen Ende der Leitung ist wer?
Ist Brian, der nicht in Paraguay situiert ist.
Zumindest augenblicklich.
Gemäß meiner Sekretärin, ja.
Lieber Brian, wie ist es dir? Wie geht's dir?
Ja, schön. Schön, es wird langsam wärmer. Ich habe die Möglichkeit, über eine wundervolle Serie mit einem wundervollen Menschen gemeinsam zu quatschen.
Ja Gott, und dann noch der Podcast mit mir, das ist ja echt viel zu tun.
Ja, gut, das ist dann halt so, das ist so das Work-Ding, ne? Was ich halt so für meinen Lebensunterhalt mache, aber das andere.
Pflicht und Kür, Zuckerbrot und Peitsche.
Ja, genau. Das andere ist halt wirklich eine Herzensangelegenheit.
Auch das noch. Lieber Brian, lass uns mal über ein paar Kommentare sprechen, die uns über Spotify erreicht haben.
Ui.
Da schreibt einerseits uns die Alexandra, dass sie, erstmal so als kurzes Statement, yippie, 2 Folgen im Monat, habe ich gelesen, hat sie geschrieben. Oh. Aber dann hat sie uns noch was geschrieben zu ganz im Vertrauen, zu unserer Folge 6 und der ALF-Folge Nummer 6. Sie schreibt, ich kann mich erinnern, als Kind zur Erstausstrahlung hatte ich tatsächlich noch keine Ahnung, was es bedeutet, blind zu sein. Das war völlig neu für mich und sehr traurig. Ich fühle heute noch diese verschleppte Nostalgietraurigkeit, wenn die Folge läuft. Danke für die schöne Besprechung.
Das ist...
Ja. Ich verstehe auch, was sie meint, dass man, wenn man diese Folge guckt, die man als Kind geguckt hat, dass man auch in diesem Gefühl wieder drin ist, was man als Kind hatte. Das finde ich auch total interessant und ich fühle das komplett mit Alexandra. Es geht mir auch bei dieser Folge ganz genauso.
Ja, stimmt. Aber es wird halt auch durch massiv gute Gags ausgehebelt. Danke, sonst hätte ich jetzt den Mixer eingeschaltet.
Das stimmt. Und Katja hat uns geschrieben.
Welche Katja?
Ja, eine von den Katjanen.
Katjanen.
3 bis 12, die es da draußen gibt. Sie schreibt, hey ihr beiden, um eure Frage zu beantworten. Ah, die Katja war das. Ihr habt meine Frage zum Storch-Zitat sehr gut beantwortet. Vielen Dank. Das war ja gar nicht so leicht. Und jetzt muss ich schnell weiterhören. Also witzig, ne? Die hat sich gefreut, als wir es aufgegriffen haben, hat Stopp gemacht, hat gleich kommentiert und hat dann weitergehört. Das finde ich echt süß.
Sehr cool. Viel Liebe.
Absolut. Ja. Und damit können wir dieses Mal die Hausmeisterei ein bisschen kurz halten und voll in die Folge springen. Das wird vielleicht den einen oder anderen auch freuen. Aber nehmt es uns nicht krumm, dass wir es wertschätzen wollen, wenn uns Leute schreiben, indem wir es dann auch vorlesen, was sie uns geschrieben haben. Wenn wir das auch bloß auszugsweise tun. Ich möchte aber, dass das immer Erwähnung findet, weil die Liebe, mit der ihr uns überschüttet, die möchten wir euch auch zurückgeben.
Das ist vollkommen korrekt und richtig und wichtig. Aber ich gehe nun in medias res. Nein, Lars, wir müssen nicht weit gehen. Es geht ganz schnell.
Verdammt.
Wir sind bei Folge Nummer 10, wenn mich nicht alles täuscht.
Die da heißt?
Die Spritztour, aka Baby, you can drive my car. Und das ist schon wieder, was heißt hier, das ist schon wieder? Das ist mal ein spannender Titel, denn Baby, you can drive...
Der Gassenhauer.
Das auch. Aber Baby, You Can Drive My Car ist kein Songtitel, sondern es ist eine Zeile aus dem Refrain des Liedes Drive My Car von den Beatles. Also es ist quasi noch ein Baby.
Oh, der Baby Song hieß gar nicht Baby.
Nein, okay. Er hieß Drive My Car. Also es ist quasi noch ein Baby, You dazu gekommen. Das erinnert mich an Unsinn mit Asteroidenfeldern. Lars, du wirst dich erinnern. Kleiner Insider, verstehen nur Lars und ich, deswegen will ich da gar nicht weiter drauf rumreiten. Wie immer, die Ausstrahlungsfakten, Erstausstrahlung in den USA am 1.12.1986. in Deutschland am 29.03.1988. Wir springen in das Intro, das Wohnzimmer. Ich krieg das nicht weg. Egal. Ist am Telefon mit einer Freundin. Sie wollen offensichtlich zu einem Konzert der Pretenders. Das erfahren wir dann später noch. Aber sie wartet auf ihre Eltern, die offensichtlich mit dem Auto unterwegs sind. Das Telefongespräch endet. Lynn sagt, das ist doch nicht zu glauben. Und Alf sagt, Alf sagt, das ist doch nicht zu glauben. Und Lynn sagt, ja, sie sind schon seit einer Stunde überfällig. Und was dann passiert, es geht wirklich schon wieder gut los. Denn Alf fabuliert von dem Menschen, der die Wall Street Week moderiert und offensichtlich kompletten Unsinn erzählt, dass Gold doch wirklich wertvoll sein soll.
Ja, das kommt in seiner Welt nicht vor. Zumindest bis jetzt nicht.
Nein, denn das Wertvollste in seiner Welt war Schaum. Denn sein, und da greife ich dir jetzt vor, da haben wir wieder einen schönen Unterschied Deutsch-Englisch. Synchro.
Oh, es ist, ja, ja.
Denn sein großer Onkel Schumann ist seinerzeit nach Westen gegangen. Mit den Worten, ich gehe nach Westen, dort gibt es Schaum im Überfluss.
Im Tagebirge.
Im Tagebirge, ja. Entschuldigung.
Das ist nämlich, ja, ich muss tatsächlich dieses kleine Stückchen, dieses kleine Bit auseinandernehmen, weil Heidenei. Lass mich vorausschicken, dass diese gesamte Folge hervorragend übersetzt und auch im Deutschen in Szene und Dialog gesetzt wurde. Also da gibt's gar nichts dran zu rütteln. Aber an dieser Stelle hier, da hat jemand geraucht oder er war draußen zum Rauchen. Also wirklich, ich verstehe es nicht. Alf sagt im Deutschen, mein großer Onkel Schumann sagte einmal, ich gehe in den Westen, da gibt es Schaum im Tagebirge. So, da stimmen ja schon mal im ersten Teil dieses Dialogfetzens zwei Dinge nicht, nämlich großer Onkel, gemeint ist Great Uncle, also der Großonkel. Mhm. Ne? Was soll ein großer Onkel sein? Der große Onkel ist für mich der große C am Fuß.
Korrekt.
Ehrlich gesagt. Und dann, warum hat man Schumann gesagt, ist doch vollkommen klar. Wir wissen doch mittlerweile, dass Alf Shumway heißt, also warum darf der Onkel nicht Shumway heißen? Oder musste er einen anderen Namen bekommen, weil man, keine Ahnung, die Oheime nicht mit dem Nachnamen anspricht oder was, keine Ahnung. Also es ist, das ist auf jeden Fall total verunglückt, meines Erachtens. Ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren, wenn ihr unsere E-Mail-Adresse noch nicht kennt, podcast@hare-im-thunfisch.de. Und der zweite Teil dieses Satzes von Alf, was der Onkel nämlich sagte, ich gehe in den Westen, da gibt es Schaum im Tagebirge. Heidenei.
Jetzt
das heißt im Englischen, I'm heading out west, there's foam in them, their hills. Das there wird in alter Schreibweise, in dialektal alter Schreibweise T-H-A-R geschrieben, aber wird there ausgesprochen. Es geht also um die Hügel da hinten, da drüben. Es gibt auch einen Film mit Laurel und Hardy, Them There Hills, der übersetzt wurde mit in den fernen Hügeln oder so. Aber Them There Hills sind einfach, das im Deutschen würde man sagen, es gibt Schaum dort in den Bergen.
Ja. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, diese Übersetzung.
Und man fragt sich, und das fragst du dich nicht nur als Kind, du fragst dich das auch als Erwachsener, was soll das Tagebirge sein? Also, es gibt eine Tar-Wüste, die nennt man auch große indische Wüste in Vorderindien. Aber die kann nicht gemeint sein, da sie eine Sandwüste mit Dünen ist. Und die hat zwar im Südosten oder wird im Südosten von einem Gebirge begrenzt, aber dieses Gebirge heißt dann wiederum Aravelli-Gebirge. Also ein Tagebirge gibt es nicht. Bitte korrigiert mich, falls ich hier falsch recherchiert habe. Ich bin mir hier ziemlich sicher. Fest steht, dieses there ist nicht tar, ist nicht Gebirge, sondern ist einfach bloß eine dialektale Variante vom englischen Wort there, was einfach dort oder da bedeutet. Also viel wahrscheinlicher ist hier die Anspielung auf einen bekannten Ausspruch aus der Zeit des Goldrausches. Mhm. There's gold in them there hills. Und das hast du immer wieder in irgendwelchen Filmen, und es ist auch ein geflügeltes Wort, wenn es darum geht, dass irgendwo Kohle rauszuschlagen ist, dass irgendwo der große Reichtum lockt, dass man immer noch in them their hills sagt im Englischen. Das kommt also sehr, sehr häufig vor.
Ja. Also quasi ein geflügeltes Wort oder eine geflügelte Redewendung.
Richtig. Hm. Im Deutschen würdest du sagen, da ist Geld drin oder irgend so etwas.
There is gold at the end of the rainbow. Gut, das war kein Deutsch, aber eher irisch verortet. Ja.
Kiss me, Clover, say me name. Entschuldigung.
Immer another point, mate. Focus, wie immer. Warum muss ich mich eigentlich immer fokussen? Ja, weil ich halt der bin, der am meisten abschweift. Egal. Diesmal schweife ich nicht ab. Alf erzählt uns, dass, wie schon erwähnt, Gold nichts wert ist. Wert sind solche Sachen wie Kies und Wachs. Und Lynn erklärt ihm, nein, das ist nichts wert. Und in diesem Moment kommt mein Namensvetter in das Wohnzimmer und sagt, Alf, hier ist die Putzwolle, die ich für dich sammeln sollte. Und da sind wir schon wieder mal beim Puppenspiel. Die Puppe dreht sich zu Lynn. Lynn schüttelt den Kopf. Die Puppe dreht sich zu Brian und sagt, schmeiß weg. Und das war das Intro.
Kennst du den Begriff Putzwolle eigentlich?
Ja.
Ich bin natürlich drüber gestolpert und habe dann geguckt, was es im Englischen ist.
Es ist Lint? Nee.
Genau.
Oh.
Es ist Lint und das bedeutet im Endeffekt, je nach Kontext, entweder Mull oder Flusen oder Fussel. Also zum Beispiel dieser Fusselroller, den man so hat, dieses Klebeding, das ist der Lint-Roller.
Oder die Flusen aus dem Trockner.
Richtig, richtig. Ich weiß nicht, wie man hier auf Putzwolle kommt. Also ich kannte den Begriff Putzwolle nicht, aber vielleicht ist das so ein Nord-Süd-Ding. Ich als Nordnase kenne das vielleicht nicht. Kann sein.
Bin da jetzt nicht so sehr in mich gegangen, aber Putzwolle habe ich dann assoziiert eben mit den Flusen, die man da, ich glaube, meine Mutter hat das auch Putzwolle genannt. Wobei Putzwolle eigentlich, ich glaube, ach, lassen wir das. Es geht ja nicht ums Putzen. Denn es geht um einen Wagen, den die gute Lynn braucht, um mit ihrer Freundin, die nicht namentlich erwähnt wird, doch wird sie. Ich habe nur den Namen vergessen. Oder? Wird sie Namen?
Kathy?
Ja, genau. Ja, ich verspreche dir, wir kommen zeitig zum Konzert. Focus. Denn das Intro ist vorbei und das Auto bzw. die Eltern sind immer noch nicht da. Und dann erscheinen sie dann doch irgendwann mit, ich krieg gerade diesen Dialog nicht zusammen, der Abschlepper, da ist auch Englisch-Deutsch.
Ja, weil man es nicht anders retten konnte. Genau, oh nein, es ist ein Abschlepper, sagt Lynn, glaube ich, als sie aus dem Fenster guckt und Alf sagt, ich habe den bestimmt nicht bestellt.
Ja.
Und sie sagt, der Wagen tut schon wieder nicht und er sagt, und deswegen lässt du dich abschleppen. Also die Variation dieses Schleppen, Abschleppen, Abschlepper, der Abschlepper persönlich kommt nachher ja auch noch. Das ist tatsächlich eine kreative Übersetzung dessen, was da im Englischen wirklich gesagt wird. Nämlich da macht man ein Wortspiel mit dem Abschleppwagen und das ist im Englischen Tow Truck. Und Lynn sagt, oh no, it's a tow truck. Alf sagt, I didn't order any toes. Toes sind Zehen. Und Lynn sagt, the car broke down again. Und Alf sagt, so what's the connection to toes?
Genau.
Also was ist hier die Verbindung zu Zehen? Ja, man könnte sagen, dass das jetzt auch nicht so der Mörderbrüller im Englischen ist und deswegen gut transportiert, so ungefähr auf derselben Ebene mit Abschlepper, Schleppwagen, Abschleppen und so weiter. Ich finde das relativ gelungen, die Übersetzung hier. Kann man so machen.
Ist definitiv gut gelöst.
Genau, als denn hinterher Alf noch sagt, oh, der Abschlepper persönlich, auch da geht's im Englischen eigentlich wieder um Toes, wo Willy sagt, he's helping us bring the groceries. Also er hilft uns, die Einkäufe reinzutragen. Mm. Kommen Sie, sagt er dann, ja, ne? Und Alf sagt dann nochmal, then who's bringing in the toes? Also wer bringt jetzt die Zehen? Yeah. Also er ist immer noch total verwirrt, was ein Tow Truck hier zu tun hat, ja.
Ja.
Ist ja auch ein komisches Wort, Tow Truck.
Ja, wirklich.
Ja.
Also das Auto ist offensichtlich wieder kaputt. Lynn wie halt so Teenager sind, ist natürlich aufgebracht, dass ständig ihre Freunde sie überall hinfahren. Und wenn sie mal fahren möchte, sie möchte ja auch offensichtlich ihren Freunden was zurückgeben, und dass dann das Auto kaputt ist. Da ist dann auch wieder eine messerscharfe Aussage von Willy, der sagt, ich würde gerne noch mehr Verständnis aufbringen, aber mir tropft gerade das Vanilleeis auf die Schuhe.
Ja!
Ja, Alf wird in die Küche geschickt, denn der Fahrer des Abschleppwagens hilft ja schließlich, die Einkäufe mit reinzubringen. Und da sind wir schon wieder bei Gaststars. Und ich kann dir jetzt schon sagen, den kannte ich.
Gut, wollen wir es auflösen? Willst du? Magst du?
Ich habe den Namen ist nicht präsent, aber ich kenne ihn zum Beispiel aus Total Recall mit Arnold Schwarzenegger.
Richtig.
Er ist der Dude, der Douglas Quaid in der U-Bahn-Station ist, glaube ich, dann angreift, also ein Henchman von Recall. Und er ist der Bruder des Polizeichefs in Stirb langsam 2.
Ich danke dir, Brian. Super.
Gerne.
Super erinnert, wirklich, genau. Die beiden Filme hätte ich jetzt auch genannt. Robert Costanzo heißt unser Gaststar.
Genau.
Hatte aber ebenso wahnsinnig viele Gastauftritte in TV-Serien und recht viel Synchronarbeit auch gemacht. Zum Beispiel für die Disney-Serie Hercules.
Ui.
Und auch für eine Zeichentrickserie, die ich als Teenie über alle Maßen liebte, weil ich eben Batman-Fan bin. Batman The Animated Series. Da war Detective Bullock.
Oh, cool. War das nicht die Animated Series, wo Mark Hamill den Joker gesprochen hat?
Nee, Mark. Das würde ich unterschreiben, doch. Ja, ja? Ich glaube schon. Ja.
Okay. Gut. Sind wir schon wieder abgeschwiffen, aber das sind wichtige Fakten, das muss man wissen.
Ja, umso ärgerlicher ist es, dass ich manche Syndication-Fassungen von der englischen TV-Fassung gesehen habe im Internet, wo diese Szene mit dem Abschlepper fehlt. Fast komplett. Und das ist schade.
Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn.
Weil er ist ja auch so ein bisschen dümmlich, allein dieses Tauschgeschäft mit der Kohle hin und her. Ich habe das kaputt gemacht, sie schulden mir das und so. Ja, aber wer kriegt jetzt die $50 von wem?
Ja, oder? Drei hin, vier im Sinn.
Richtig, genau, das Rechnen da in der Luft, oh, es ist wunderbar, dieses Kopfrechnen.
Ja.
Ja, ja, ganz, ganz toll. Eigentlich ein super Gastauftritt. Sehr, auch sehr gut gespielt. Gefällt mir.
Sehr, sehr, sehr.
Und dann noch der am Ende der Ölfleck auf dem Teppich. Ach,
ja. Oh, bitte nehmen Sie doch die $50.
Ja, man fragt sich, wie der davon leben kann. Ganz nett.
Ja. Und dann kommt natürlich die Autodiskussion. Warum Alf fragt natürlich, wieso Willy nicht einfach ein neues Auto kauft. Wie wenig überraschend, der Kredit ist für was draufgegangen? Für die Garagenreparatur. Wer könnte das wohl
schön,
gewesen sein?
Wie schön von dir, dass du keinen Namen nennst.
Die Familie diskutiert dann auch, man lünnt vielleicht dann auch einen Gebrauchtwagen irgendwie oder so. Und was ich da noch mitgenommen habe, was bekommt man denn für $150 für ein Auto? Ein geklautes.
Ich glaube, es sind insgesamt $300 mit dem geklauten Auto.
Ja, genau.
Sie hat 150 auf dem Sparkonto, die würden 150 dazu geben, genau. Die Eltern. Und dann, was würden wir dafür bekommen? Ein geklautes.
Und Lynn bringt dann natürlich noch
den Teilzeitjob, genau.
Genau, ins Spiel. Wähle 555, Zeitjob. Nein. Das war für mich so, da habe ich mich so ein bisschen an meine eigene Jugend erinnert gefühlt. So nach dem Motto, oh, ich möchte Führerschein machen. Dann sagte mein Papa, ja, dann geh arbeiten. Und ich, naiv wie ich war mit 16, 17, sagte, ja, aber ich gehe doch in die Schule. Und dann sagte mein Papa, ja, wenn du was willst, dann musst du nebenher arbeiten. Und das ist so diese, ich will es jetzt nicht schlecht reden, weil ich finde es eigentlich gut, dass junge Menschen sehr früh mit dem Arbeitsleben zusammenkommen. Aber das ist so diese Ende 80er Mentalität, so bin ich erzogen worden, Lars, du wahrscheinlich auch. Du kannst auch, nimm dir, arbeite 2 Tage die Woche und wenn es nur 3 Stunden sind. Und Lynn ist ja auch proaktiv, sie schlägt das ja auch vor und sagt, ich könnte einen Nebenjob annehmen. Ihre Zensuren sind scheinbar nicht so gut, aber sie würde das offenbar hinbekommen bei Mr. Jim. Und Alf kennt auch einen Mr. Jim. Der sitzt allerdings im Gefängnis und serviert was? Lars? Hunde?
Ja, er hatte Hundefutter serviert und gesagt, es wäre Schäferhund. Was ein fantastischer Gag ist. Im Englischen sagt er, he got caught substituting hamburger for collie.
Super. Da habe ich nicht richtig zugehört. Mist.
Mir gefällt in der Szene übrigens ein Synchro. Ja, man könnte das nicht. Nee. Das ist nicht wirklich ein Patzer. Nein, man kann das keinen Patzer nennen. Es ist einfach nur eine lustige Variante. Und zwar, als Kate in die Küche ruft, du kannst jetzt rauskommen, Alf, ist dieses Alf fast mit einem kölschen L angereichert. Es ist fast ein Alf. Du kannst jetzt rauskommen, Alf. Weiß ich nur deswegen, ist mir deswegen aufgefallen, weil man das eben in Reinkultur wieder auf dem Hörspiel hören kann. Und da kann man es immer schön zurückspulen und so weiter. Also es ist ein lustiges Alf. Ich weiß nicht. Vermutlich ein One-Take, wir haben es so gelassen. Weiter im Text.
Da sind wir wieder bei den One-Takes. Dann gehen wir weiter zu Römisch 2, nach meiner Konnotation.
Ja, sehen wir da zum ersten Mal das Innere von Lynns Zimmer?
Ich glaube ja. Mhm. Ich glaube ja.
Sind auch ein paar schöne Sätze drin.
Oh ja. Die Übungen, also um das Ganze mal zu umreißen, Alf befragt Lynn für den Einstellungstest von Mr. James. Und da sind die ein oder anderen wirklich sehr komischen Fragen dabei. Lars, da spiele ich den Ball mal zu dir.
Frage Nummer, es waren unendlich viele Fragen.
Die letzte Frage ist die 127, bevor sie einschläft.
Eine Auster sollte aussortiert werden, wenn sie A. sich braun verfärbt, B. sich schwarz verfärbt, C. zum Himmel stinkt. Und jetzt kommt die Überpointe im Englischen mit der auszusortierenden Auster. A. turns brown, B. turns black, C. turns over. Also dreht sich um.
Um Gottes Willen.
Ja. Lass es stehen. Ich möchte sehen, was es tut, wenn es aufwacht.
Ja. Oh Gott. Stimmt. Turns over.
Ja. Aber was mich gekillt hat, ist, als Lynn dann sagt, ey, wie viele Fragen gibt's denn noch in diesem blöden Test? Und Alf zieht das auf, noch so und so viel über Hühner und so viel über Austern. Und dann ist da noch ein Aufsatz über Bürgerrechtsfragen. Warum? Warum, Brian?
Ich kann's dir nicht beantworten.
Oh
mein Gott.
Es ist so schön. Und dann noch am Ende diese Sache mit dem Kakao.
Da wollte ich gerade hinleiten. Lynn schläft bei Frage 127 ein. Das ist gut. Nimm dir Zeit. Und dann betritt Kathi Lein die Szenerie. Lynn möchte sofort, sie schläft. Und Alf gibt Kate unmissverständlich zu verstehen, dass das ihrer Tochter nicht gut tut und sie mögen ihr doch bitte so ein dämliches Auto kaufen und leitet aber diese Speech, die ich jetzt nicht textsicher wiedergegeben habe, aber ihr sollt ja auch selbst Spaß daran haben, leitet das aus mit, rieche ich da Kakao? Kate antwortet, ich weiß gar nicht, warum du so etwas sagst, wir haben bla bla bla, aber es ist Kakao. Ja, es ist Kakao. Das geht, glaube ich, noch so ein bisschen weiter, aber
ja, es wird noch, es ist ein bisschen länger, ja. aber sehr, sehr, sehr schön einfach. Übrigens gefällt mir die Art und Weise, wie Alf für Lynn hier Partei ergreift und das treusorgende Familienmitglied spielt. Und nicht nur spielt, sondern einfach ist, ne? Ihr bringt sie noch um.
Genau.
Nur wegen der paar Dollar für ein lächerliches Auto. Genau. Finde ich sehr schön. Zeigt auch die immer tiefere Verbindung von Alf mit den Kindern, dass ihn das wirklich auch ja, dass ihn das wirklich auch trifft, wenn es einem der Kinder nicht gut geht.
Ne? Ja.
Und wenn er merkt, wie sehr sie sich anstrengen und es denn doch, keine Ahnung,
genau,
nicht so schnell zum Erfolg führt, wie man meint. Ja, übrigens möchte Alf den Kakao ja eigentlich nur dann haben, wenn Gummibärchen drin sind.
Marshmallows.
Richtig. Und ich kann verstehen, dass man hier Gummibärchen genommen hat, einfach weil es komisch ist, Punkt 1. Und Punkt 2, war das in den 80ern in Deutschland noch nicht so klar, dass Amerikaner ihren Kakao tatsächlich ab und zu mal mit Marshmallows genießen.
Richtig.
Das ist nämlich mehr so ein Ding unserer Tage, dass wir das wissen. Und es gibt ja auch so kleine Marshmallows wirklich zum Reinstreuen. Die kann ich ja auch hier in jedem Supermarkt kaufen. Für genau diesen Zweck. Das war aber in den 80ern noch nicht so. Und deswegen hat man sich hier für diese relativ lustige Pointe mit den Gummibärchen. Ja, Alf ist ein komischer Kauz, der trinkt halt seinen Kakao mit Gummibärchen. Ja, gut gerettet, kreativ gelöst, diese Übersetzung an der Stelle. Sehr schön.
Richtig. Und dennoch, es gibt nichts Ekelhafteres als Marshmallows. Das ist aber nur meine Meinung. Und ja, ich wollte die jetzt einfach nochmal über den Äther spitten, wie die, ich glaube, Rapper heißen die heutzutage, wie die das so machen, ihre Meinung raus spitten. Wir spitten.
Recycle Nights to Kit. Es ist eine alte amerikanische Tradition, Kit. Genauso wie man die Arme aus der Achterbahn rausstreckt.
Bring mich doch nicht so aus dem Konzept. Bevor wir die Szenerie verlassen, Alf möchte den Kakao nicht und brüllt Kate aber noch hinterher. Aber eine Tasse heißer Kaffee wäre schön.
Ja.
Hat sie sicher nicht gehört. Sie hat es bestimmt gehört, ging aber nur nicht darauf ein. Also springen wir in die nächste Szene, die Küche. Denn Lynn übt quasi mit der Familie für ihren Job bei Mr. Jims. Was wir da lernen ist, dass das...
Ich glaube übrigens nicht, dass das Üben ist. Also ich glaube, das ist einfach auch so ein Ding, dass man, wenn man da arbeitet, Liegengebliebenes oder zumindest Essen vergünstigt mit nach Hause bringen kann. Also ich hab irgendwie mehr so die Vibes, dass sie da schon 2-3 Tage arbeitet und jetzt auch mal die Familie beglückt mit dem, was sie da so verhökert.
Beglückt.
Ja, beglückt. Ich glaube, es ist das richtige Wort.
Ja, das ist das absolut richtige Wort. Aber ich bin bei deiner Theorie ganz bei dir. Ich sag's ganz offen, denn ich bin jemand, der immer gerne offen redet. Also ich nenne es jetzt einfach mal so, Fressen, was da serviert wird, ist scheinbar ziemlich ekelhaft. Das einzig Schöne daran ist, dass es wohl ein Gewinnspiel gibt, wo man eine Packung Mentholzigaretten gewinnen kann. Und ja, da sind jetzt so viele schneidende Dinge dabei, außer dass Willy halt sagt, das war das Schlimmste, was ich je gegessen habe. Ich serviere hier nur sie. Verdammt, was sagt sie? Ich serviere hier nur sie, Meckerfritze.
Genau. Im Englischen, I just serve it, Buster.
Genau, ja.
Und dieses Buster heißt so ungefähr Meister oder Freundchen, ja, könnte man
genau
diese Stelle hier übersetzen.
Ja. Und
Meckerfritze ist aber auch sehr schön.
Der Tenor-Patriarch ist kurz entsetzt und Lynn sagt, man hat uns angewiesen, das zu sagen. Und sie geht sich umziehen.
Tja, rauer Umgangston in der Fast-Food-Branche.
Ja, natürlich.
Möchtest du noch wissen, wie die leckeren Gerichte im Englischen heißen?
Bitte, ich bitte darum, ich bete darum.
Also, wir rekapitulieren, es ist im Deutschen Huhn à la Neptun, Huhn in der Schale für die Dame und ein Austernburger mit der Rubbelkarte für den Brian. Ne? So, und im Englischen ist es the Pelican Gullet Platter, also die Pelikan-Speiseröhre-Platte für Willy. Chicken on the Half Shell für Kate. Half Shell, da ich sofort an. Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in a Half Shell. Turtle Power! Und was Brian kriegt, ist ein Oyster Dog.
Ein Austern Dog. Also kein Hot Dog, sondern ein Austern Dog.
Exakt.
Gott. Hilfe.
Oyster Dog. Also, nichts Widerlicheres kann man sich vorstellen, als das, was Linda serviert, wirklich.
Ekelerregend.
Was ist Huhn und was ist Austern von beiden? Das hier schmeckt nach Fisch. Dann ist es Huhn.
Ich habe noch was vergessen. Als Brian sagt, ich habe gewonnen, Mentholzigaretten. Und Willy das Rubbellos nimmt und sagt, das nehme ich. Und dann kommt Alf nämlich erst.
Da rieche ich aber was ganz Feines.
Ja, genau. Und der Übergang, der jetzt kommt, der ist relativ fließend. Denn Alf sagt, er hat eine Überraschung. Sie mögen bitte in die Garage kommen. Und er verlässt die Szenerie wieder. Irgendwas sagt Willy noch, und ich habe das in meinen Notizen nicht aufgenommen. Ich bin schlecht vorbereitet. Das ist schlimm, 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 schlimm. Er sagt noch irgendwas, als Alf weg ist, zu kommt in die Garage, ich habe eine Überraschung.
Was hat er angestellt?
Ja.
Kate sagt dann vielleicht gar nichts und Willy sagt vielleicht.
Vielleicht, genau.
Man hat das Gefühl, sie sind schon fast auf dem Sprung, ne? Aber dann gehen sie ja aus anderem Grund sowieso in die Garage.
Richtig. Und dann sind wir auch schon nicht in der Garage, sondern vor der Garage. Mhm. Und da steht ein Auto. Ein Ferrari. Den Preis will ich jetzt noch nicht verraten, denn das, was das Auto wirklich kostet, kulminiert für mich auch in einer mördergeilen Szene. 90. Ich will nicht vorgreifen. Also, Alf hat offensichtlich das Gold aus seinem Raumschiff an einen, beziehungsweise via eines Maklers veräußern lassen. Und wie heißt die Firma?
Also die Investment Brokers,
ja.
Schecter, Cozy und Klein.
Schecter, Cozy und Klein. Und Alfs Ansprechpartner ist, ich wollte gerade Lars Ansprechpartner sagen. Ich frage mich nicht warum, ich habe keine Ahnung.
Es ist dieser Joel.
Es ist Joel. Und Joel hat das Gold angelegt, beziehungsweise verkauft. Damit hat Alf den Ferrari gekauft. Und der Rest des Geldes wurde in einer Mangofarm in Oxnard angelegt. Und das führt mich zu einem Punkt, beziehungsweise in der Szene merke ich, oder habe ich gemerkt, also wenn du dich beruhigt hast, Lars, hast du dich beruhigt?
Ich muss gerade an was anderes denken.
Vergiss die Matten. Später. Also in mir keimt in dieser Szene so ein bisschen der Gedanke auf, dass Willy eigentlich relativ konservativ ist. Und er so ein bisschen, das wird dann in der Szene für mich so ein bisschen deutlicher, dass er so diese Denke hat, nee, man kann doch einem Teenager keinen Ferrari schenken, das muss man sich doch verdienen. Und dann kommt halt da ein Außerirdischer daher, der ja eine wirklich süße Idee hat. Er hat ja nur sein Gold veräußert, nicht die Leitungen aus dem Klo, denn die waren aus Platin. Ja, Lars, wie siehst du denn das? Wie würdest du Willy in der Sequenz einschätzen?
Bevor ich das vergesse, sind die Leitungen des Raumschiffs von Alf aus Gold gewesen, nur die Toilette nicht, die war aus Platin.
Ja, die Toilette,
im
genau.
Im Englischen ist es nicht die Toilette, sondern es ist das Bidet. Er hat im Raumschiff ein Bidet. Da kam ich auch nicht drüber weg. Ich weiß, was du meinst mit Willy und seiner Haltung dazu. Er hat vielleicht ein bisschen die Angst, dass Lynn das den Charakter ein bisschen verdirbt.
Mm.
Wenn sie einfach so etwas, was sie sich nicht selber verdient hat und sich nie selber in diesem Alter leisten könnte, geschenkt bekommt. Das kann ich schon. Ich kann das schon verstehen. Das wird natürlich in dieser Szene ganz ein bisschen auf die Spitze getrieben, dass Willy sich nicht immer ins Auto reinsetzen möchte oder dass er, wenn er den schlussendlichen Preis dann hört, dass er Brian sogar
das
vom Auto wegreißt.
Ist so halt großartig.
Wirklich, wirklich großartig.
Ich bin nicht der Meinung, dass ein Teenager in einem 60.000 Dollar Auto, 90.000 Dollar.
Das Ganze kann aber nicht so schnell aufgelöst werden, weil Joel ja sich gerade in Palm Springs
befindet. Ja, he's in the Springs.
Ein sehr umtriebiger Mensch, der Joel.
Ja.
Übrigens finde ich es sehr, sehr lustig, wenn Willy die Papiere verliest. Da ist im Englischen sogar noch ein Gag drin. Der liest nämlich vor, Schecter, Cozy und Klein, Investment Brokers, Dear Alf, Congratulations, or should I say, Congratulazione.
Mir ist aber auch ein, ich würde es jetzt nicht Fehler nennen, aber eine fragwürdige Synchro-Übersetzung aufgefallen.
Erzähl.
Als Brian sagt, es ist so komisch, meinen eigenen Namen hier da ständig zu sagen, wenn es um einen Seriencharakter geht. Egal. Als Brian sagt, oh, und diese schnellen Räder.
Das ist komisch.
Das war nämlich der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt schalte ich auf den O-Ton um. Weil das muss mir jemand erklären. Und im O-Ton sagt er, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, look at those wheels.
Genau.
Also nichts anderes. Seht euch die Reifen an.
Ja.
Das mit den schnellen Rädern habe ich nicht verstanden. Da sind wir vielleicht wieder bei Großonkel Schumann, der nach Westen ins Tagebirge, wohin auch immer.
Ich weiß auch nicht, ob man Rädern ansehen kann, ob sie schnell sind oder nicht.
Ja, genau, das habe ich mich auch gefragt.
Und vor allen Dingen Junge in Brians Alter. Ne?
Ja.
Also, ja.
Das habe ich mich auch gefragt. Wir rekapitulieren. Willy sagt, Lynn behält das Auto nicht. Da fällt mir auch noch was Schönes ein. Ne? Warum sollte, ich sehe nicht ein, warum ein 16-jähriges Mädchen einen 60.090 und warum willst du dich nicht reinsetzen? Weil es ein Fehler wäre. Weil es ein Fehler wäre. Lass dir das doch auf die Stirn schreiben.
Nee, lass es doch auf ein Küchenhandtuch sticken.
Lass es auf ein Küchenhandtuch sticken. Danke. Ja, das, wie gesagt, das sind die Folgen, die habe ich nicht so oft gesehen, da bin ich nicht so textsicher, aber dafür habe ich ja meinen kongenialen Partner Lars.
Gesundheit, ja.
Hachi.
Übrigens finde ich es doch lustig, so die Aufzählung, was die Ausstattung angeht, ne? Also Zirbelmahagoni, Chrom aus Rom und so weiter. Und im Englischen ist der Airbag dann auch noch von Gucci.
Stimmt. Das hätte ich ja fast unter den Tisch fallen lassen.
Das ist ja ein Designer-Prallsack. Wer hätte das denn gedacht?
Brutal. Gut. At the end of the day beruft Willy den Familienrat ein, ohne Alf, und er soll gefälligst die Finger von dem Airbag lassen. Ganz wichtig. Und die Familie begibt sich in die Küche. Es tagt der Familienrat. Willy beginnt das Ganze. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ich bin ein Scheusal. Ich bin ein Spielverderber. Kate lenkt ein. Schatz, das denkt doch niemand von dir. Und Brian sagt, ich schon. Und Lynn, ich auch.
Es wird noch giftiger.
Es wird noch sehr viel giftiger. Willy untermauert nochmal seinen Standpunkt, dass man sich Dinge verdienen muss oder sollte. Und dass Lynn es vielleicht jetzt nicht verstehen wird. Vielleicht nicht heute. Wahrscheinlich auch nicht morgen. Und ich finde diesen, in der Szene finde ich diesen stoisch wütenden, enttäuschten Gesichtsausdruck, den die Andrea Elson da raushaut, der ist wirklich einfach großartig. Es ist so wirklich der enttäuschte Teenager, auch noch die Hände vor der Brust verschränkt, die Arme vor der Brust verschränkt, nicht die Hände. Wir sind ja hier nicht bei einer Andacht. Und sie sagt dann auch, oh, Lars, hilf mir.
Willy sagt, irgendwann wirst du verstehen, dass ich recht, oder begreifen, dass ich recht habe. Vielleicht noch nicht heute, offensichtlich heute noch nicht mit Blick auf Lynn. Und dann sagt sie giftig, und es wird auch morgen nicht sein.
Es ist einfach alles so wundervoll. Und wieder zeigt sich, dass Willy halt offensichtlich, also das dachte ich mir, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Meta-Ebene gehen, dass es wohl seiner Erziehung geschuldet ist und dass Willy vielleicht aus nicht so gut situierten Verhältnissen kommt. Denn das sind ja Merkmale von Menschen, die nichts geschenkt bekommen, sondern die sich Dinge erarbeiten müssen, dass sie solchen Sachen halt einfach ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Oder wie siehst du das?
Ja, und einerseits ist er Sozialarbeiter, andererseits hat er eben dieses Leistungsdenken.
Richtig.
Ne, das ist eine interessante Melange, ja.
Genau, und der Wagen wird zurückgegeben. Brian kommentiert das mit, als Willy sagt, ich rufe diesen Joel an, aber Joel ist in Palm Springs. Ich rufe Schecter an.
Ich spreche mit Clyde, es ist mir ganz egal.
Genau. Und in diesem Moment, liebe Zuhörenden, passiert etwas, das ist an Großartigkeit nicht zu überbieten. Das werde ich wahrscheinlich...
Ein Motor heult auf und Reifen quietschen.
Kate sagt, Willy. Und Willy sagt, oh nein, das kann nicht sein. Und sie rennen raus. Wir blenden wieder vor die Garage und das Auto ist weg.
Er hat den Beton wegradiert.
Ja, genau. Es ist, und da muss ich auch noch mal eine Lanze brechen für den late great Max Wright. Es ist im englischen Urton genauso schön. Oh no. Ja, Alf ist weg.
Ja.
Und dann wird schon wieder zurückgeblendet in die Küche. Denn natürlich macht sich die Familie Sorgen. Sollten sie die Polizei rufen? Sie sind relativ ratlos. Und dann klingelt das Telefon.
Egal, wer es ist, sag ihm, ich ruf später zurück. Er ruft dich später zurück, Alf. Was? Alf! Alf!
Genau. Genau. Und was nun folgt, sind quasi switchende Sequenzen zwischen Willy am Telefon und Alf in dem Ferrari.
Telefonate mit Alf sind sowieso immer spitze, aber das hier ist ein besonderes.
Ja, ich möchte hier nochmal die Frisur der Puppe betonen, die im Fahrtwind weht, weil das haben wir, glaube ich...
Als wenn sie dafür gemacht wurde, diese tolle, oder? Es ist großartig.
Richtig. Und das haben wir vorhin gar nicht so richtig herausgearbeitet. Es ist natürlich ein Ferrari Cabrio. Und Alf ist mit diesem Cabrio unterwegs. Es gibt so, ich glaube, wir sollten gar nicht alles raushauen, was da passiert.
Alf kann nicht nur Auto fahren, offenbar, sondern, gut, er kann auch ein Raumschiff fliegen. Aber was er auf jeden Fall sehr gut kann, ist, seine Mitreisenden auf dem Highway zu beschimpfen oder auf dem Freeway.
Das ist riesig, da möchten wir nicht so viel nennen. Ey, schon mal eine Lichthupe gesehen?
Ja, da komm schon, Lady, das hier ist keine Parade.
Hey Willy, ich könnte doch mal auf einer Mangofarm vorbeischauen. Vergiss die Mangofarm und sag mir, wo du bist.
Du hast leicht reden, du bist kein Minderheitsgesellschafter.
Und irgendwann bricht das Gespräch ab und Willy sagt dann noch so etwas wie Oxnard. Dieses Oxnard verfolgt uns aber tatsächlich, ne?
Ja.
Wie gesagt, wie gesprochen und wie drüber gelacht, liebe Zuhörende, ich will da gar nicht so arg, oder wir wollen, das ist ja keine One-Man-Show, das ist Quatsch, wir wollen da gar nicht so tief reinsteigen. Diese Sequenz ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dann blendet es um ins Wohnzimmer. Die Tür geht auf. Kate und Willy kommen rein oder alle, ist ja auch egal. Sie haben tatsächlich sich bei der Polizei informiert, ob irgendwelche komischen Dinge passiert sind. Aber außer eines Schweins, das von einem Sattelschlepper gefallen ist und ein paar Bienenstichen.
Und einer größeren Anzahl von Bienenstichen.
War das wohl eine ruhige Nacht.
Ja, weil offenbar überall, wie Kate denn rausfindet, überall Imkerkongresse stattfinden. Allen Hotels, zumindest einer besonderen Kette.
Genau. Ich möchte wissen, in welchen von ihren Hotels ein Imkerkongress stattfindet. In allen? Es ist. Oh boy. Es ist so schlimm. Also, was heißt schlimm? Es ist sehr gut.
Aber ich glaube, dass da ziemlich schnell ein Quietschen oder ein Fahrgeräusch kommt und Lynn ist sich ziemlich sicher, dass Alf gerade nach Hause gekommen ist.
Es quietscht nicht nur, es kracht.
Ja.
Und in diesem Moment wechselt die Szenerie wieder vor die Garage. Und jetzt, what do you know? Alf ist mit dem Ferrari in die Garage gekracht. Nicht nur hat er die Garage mit seinem Raumschiff demontiert. Nein. Und wie wir in der Folge gelernt haben, der Kredit ging drauf, um die Garage zu reparieren. Jetzt hat er sie mit einem Ferrari derangiert.
der Ferrari sieht nicht gut aus. Ne? Ich frage mich tatsächlich, wenn dann später davon die Rede ist, das Auto wieder zu verkaufen, frage ich mich, wie viel ich denn für so einen demolierten Ferrari noch kriege. Vor allen Dingen, es ist jetzt ja ein Unfallfahrzeug, das ist ja auch schwer zu übersehen.
Ja, es ist
sehr. Oder glaubst du, die Garage hat mehr abbekommen als der Ferrari an sich?
Ich glaube, sie haben beides gleich viel abbekommen. Würde ich jetzt mal behaupten. Und was da dann wieder für Dinge passiert, natürlich, Alf, alles okay. Ach nee, stopp. Erst rastet Willy natürlich aus, weil Alf sagt, und da sind wir jetzt, wo ich vorhin vorgreifen wollte, bei mit dem Lieblingszitat in dieser Folge, ich glaube, ich brauche eine Brille. Du brauchst keine Brille, du brauchst einen Anwalt. Und er wird das natürlich alles regeln, wenn Joel from the Springs wieder zurück ist. Kate kalmiert Willy dann natürlich und er sagt dann halt auch, ja, ist gut, er beruhigt sich. Und es ist ja auch schön, dass Alf nichts passiert ist.
Natürlich werde ich mich untersuchen lassen, bevor ich irgendwas unterschreibe.
Und scheinbar hat er ja auf seiner Rampage-Fahrt sehr viel kaputt gemacht.
Ja, da wird es noch ein paar Unterhaltungen mit den Nachbarn geben, unter anderem auch mit Mrs. Ogmonic, weil die Hecke hat's erwischt. Und ich glaube, die Versicherung wird sich vermutlich auch freuen über eine demolierte Veranda von irgendeinem anderen Nachbarn.
Und diverse Vorgärten.
Bisschen Kleinholz gemacht. Der Rest ist verschwommen.
Ja, genau. Und dann kommt mein zweites Lieblingszitat, da greife ich jetzt einfach vor. Wenn die ersten Nachbarn sich beschweren, beziehungsweise versuchen, die Situation zu erfassen, was hier passiert ist. Und er sagt noch, ich bin gleich zurück. Verlass nicht die Stadt. Und dann kommt noch diese Lightbulb von diesem Polizeihubschrauber. Und er sagt, oh, ich glaube, ich werde heute früh ins Bett gehen.
Davor noch eine kurze süße Szene mit Lynn, ne? So nach dem Motto, es ist echt süß, was du für mich gemacht hast, aber was hast du hier bloß angerichtet? Ja, ja. Ja, und dann sind wir schon im Epilog, gelle?
Ich hänge immer noch auf, ich bin gleich zurück, verlass nicht die Stadt. Ja, wir sind im Epilog. Der Außerirdische macht sich scheinbar nützlich und repariert das Auto der Tanners.
Eine entzückende Szene mit dem gemeinsam gekauten Kaugummi als Kleber, oder?
Ja! Auch da haben wir wieder das Puppenspiel.
So süß, so süß. Wie Alf den Kaugummi kaut, den Brian kurz zuvor noch im Mund hatte. Das ist so niedlich.
Ja. Und dann kommt Willy. Was macht ihr da? Wir reparieren das Auto. Die Mangofarm ist scheinbar mittlerweile untergegangen. Was ist eigentlich eine Erdbebenstraße?
Nein, untergegangen. Genau, was ist eine Erdbebenstraße? Hat dir das Joel erzählt? Ich vertraue ihm. Ja. Ich werde ihm um Einzelheiten bitten, wenn er aus Paraguay zurück ist. Und wo ich regelmäßig unter mich mache, ist, wenn Alf so tut, als hätte er seine Hand in der Motorhaube eingeklemmt. Ha! Oh, war nur Spaß, siehst du?
Da ist es schon wie dieses Ha-ha. Wie der Epilog endet, das möchte ich jetzt einfach nicht verraten. Weil wer Alf geschaut hat, der weiß, was passiert. Willy setzt sich in den Wagen und will einfach eine kurze Spritztour machen. Aber da hören wir auf. Und wer es nicht gesehen hat, der möge sich an dem erfreuen, was passiert. Oder was meinst du, Lars?
Bin ich vollkommen bei dir. Wir spoilern hier sonst ja immer hart, aber das überlassen wir mal den Zuhörenden für den Rewatch. Finde ich eine super Idee. Lass uns nur kurz darüber sprechen, warum Alf oder woher Alf Autos reparieren kann.
Oh.
Er sagt im Deutschen, aus der Fernsehserie selbst ist der Mann. Ich habe mal recherchiert, ne, weißt du, Recherche und Archiv Lars Sörensen. Mhm. Man möge mich korrigieren, auch wieder an dieser Stelle. Ich glaube, eine solche Fernsehserie gab es nicht. Gab natürlich viele Heimwerker-Sendungen gerade auch in der westdeutschen Fernsehgeschichte. So diese Do-it-yourself-Formate. Aber selbst ist der Mann ist zumindest eine Zeitschrift, so ein DIY-Magazin.
Okay.
Und die habe ich auch vor Augen, den Schriftzug habe ich auch so, ne, den habe ich gleich wiedererkannt. Kennt man vielleicht noch aus dem Zeitschriftenregal. Ich bin ja noch jemand, der sich gerne mal vor ein Zeitschriftenregal stellt und Zeitschriften kauft. Ich mache immer noch dieses Haptische, bin auch Schallplattensammler. Ich bin da ein bisschen Kind der 80er geblieben, merke ich manchmal. Egal, worauf wollte ich hinaus?
Schlimmeres.
Im Englischen sagt der Alf, I used to watch Route 66. You pick things up. Hm. Das ist eine Serie, die auch so ein kleines bisschen mit den Mythos der Route 66 geprägt hat, könnte man sagen. Und Alf sagt weiter im Englischen, als Willy sagt, that's amazing, ne, dass Alf hier Autos reparieren kann. I'll tell you what's more amazing, that George Maharis never got another series. George Maharis ist einer der Protagonisten der Serie und Alf hat hier tatsächlich recht. Maharis stieg 1963 offenbar aufgrund einer Hepatitis-Erkrankung aus der Serie aus.
Okay.
Und die nach seinem Ausstieg auch rasch an Popularität verlor und alsbald eingestellt wurde. Danach spielte er größere Rollen in einigen Kinofilmen, allerdings mit mäßigem Erfolg. Und dann auch nur noch Gastauftritte in Serien wie Cobra übernehmen sie, Mord ist ihr Hobby, Dr. Med Marcus Welby, die üblichen Verdächtigen, könnte man fast sagen. Ja, und 1967 und 1974 machte er durch zwei Skandale auf sich aufmerksam, die seine Homosexualität öffentlich machten nebenbei. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass man gerade in der Ära das vermutlich hinterher als Film- und Fernsehstar schwer hatte, ein Bein wieder auf den Boden zu kriegen. Und lustig ist dann halt diese Anspielung von Alf, dass er sagt, ja, ich find's erstaunlich, dass George Maharis nie wieder eine andere Serie bekommen hat. Und lässt es einfach mal so stehen. Fand ich hochinteressant.
Ich auch, weil das wusste ich nicht. So wie viel ist, dass du recherchierst, und das finde ich schön. Denn
irgendwie müssen wir uns ja ergänzen.
Ja, selbstverständlich. Ich sage es jetzt hier nochmal, dieser Spruch, man kann einem alten Hund keine Tricks mehr beibringen, das ist einfach nur lächerlich. Und es ist eine Lüge. Denn ich lerne, jeden Tag in meinem Leben lerne ich neue Dinge. Gut, der eine oder andere mag sagen, ja, das fällt unter die Kategorie unnützes Wissen vielleicht, aber ich lerne.
Und ich lerne unglaublich viel beim Recherchieren. Ich muss da immer wieder Dieter Hildebrand zitieren, der sagte, ich muss hilflos zusehen, wie ich immer klüger werde. Genauso ist es hier bei unserem Podcast-Projekt. Ich finde das sehr schön, was ich hier auch gerade über die amerikanische Popkultur alles lerne und über Film und Fernsehen dort.
Also mit dem Zitat von dem großartigen Dieter Hildebrand, Scheibenwischer war das Format, ne?
Right, right.
Ja. Ich glaube, mit diesem Zitat von einem sehr großen Kabarettisten, da biegst du schon in die Abmoderation fast ab. Weil das kann man nicht mehr toppen. Für heute.
Okay. Aber bevor ich abmoderiere, fehlt noch eins. Unsere Lieblingsrubrik, Lieblingszitat, Lieblingsszene. Und das ist schwierig bei dieser grandiosen Episode.
Das ist schwer. Lieblingsszene, nämlich das Telefonat zwischen Willy und Alf, während Alf Auto fährt und Willy am Telefon ist, weil es ist einfach nur so gut. Nur so gut. Ey, Lady, das ist keine Parade. Das ist aber nicht mein Lieblingszitat. Mein Lieblingszitate, die habe ich ja schon angeteased, ist zum einen, du brauchst keine Brille, du brauchst einen Anwalt. Und ich bin gleich wieder da, verlass nicht die Stadt.
Ach, Lieblingsszene nehme ich Schraubenschlüssel, Dichtung, Kleber.
Oh ja.
Und weil es so schön war, wie viele Fragen gibt es denn noch in diesem blöden Test? Noch ungefähr 5 über Hühner und 3 über Austern. Und dann ist da noch ein Aufsatz über Bürgerrechtsfragen.
Bürgerrechtsfragen. Bitte. Come on. Oh. Holy. Was sagt er denn da im O-Ton? Das würde mich jetzt mal kurz noch interessieren.
Citizenship.
Ja, okay, gut, ist dasselbe.
Das kann man, ja.
Ist genauso absurd.
Ist gut transportiert, genau. Ja.
Bürgerrechtsfragen. Oh Gott. Oh, Luft holen, Brian, Luft holen.
Oh. Ja. Oh. Zu dieser Serie kann man den Machern bloß sagen, Congratulazione. Das war fein. Und es war auch fein, mit dir, Brian, hier zu sein.
Du reimst auch noch. Er reimt zu allem, was ich sage. Na, Moment, das war falsch. Er fällt sich daran, seine Antworten in Reime zu fassen. Und er denkt gar nicht daran, das endlich zu unterlassen. Jetzt fange ich auch schon damit an. Jetzt haben wir wieder vorgegriffen. Aber egal.
Das macht nichts.
Es passiert. Es passiert einfach.
Reime nicht auf alles, was ich sage. Schon gut, weine nicht. Es kommen bald bessere Tage.
Aber wer soll denn dann für euch singen? Wither. Wither. Wie kann man nur so heißen? Es gibt Menschen, die heißen Onkel Schnitzel. 1-0.
So, jetzt ist aber Schluss mit den ganzen Vorgriffen. Jetzt ist sowieso Schluss für heute Abend. Jetzt ist Schluss mit dieser Episode. Okay. Jetzt machen wir einfach den Deckel drauf, die Klappe zu und den Vorhang runter. Brian, es war mir ein Fest. Es war mir ein inneres Grünkohlessen. Und bis zum nächsten Mal da draußen. Macht's gut. Ciao.
Na toll, jetzt habe ich Hunger. Jetzt faselt der Mensch von Grünkohl. Ich suche mir was zu essen. Ciao.